SWR aktuell Infodate am Abend.
Mit Tanja Kohler, guten Abend. Der eine inszeniert sich gerne als Friedenskanzler, der andere spielt ein bisschen Napoleon. Der eine ist sehr zurückhaltend, was die militärische Unterstützung der Ukraine betrifft, der andere würde gerne Bodentruppen schicken. Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron lagen in der letzten Zeit, sagen wir mal, nicht ganz auf einer Wellenlänge. Umso schwieriger also die Ausgangslage für das heutige Treffen in Berlin. Die beiden haben sich erstmal nur zu zweit im Kanzleramt getroffen. Dann stieß der polnische Premier Tusk dazu. Und in dieser Konstellation spricht man dann vom sogenannten Weimarer Dreieck. Nach dem Dreiergipfel verkündete Scholz folgende Ergebnisse.
Wir haben uns heute auf einige Schwerpunkte verständigt. Unter anderem werden wir ab sofort noch mehr Waffen für die Ukraine beschaffen. Und zwar auf dem gesamten Weltmarkt. Das ist eine gute Verbesserung. Zweitens werden die Produktion von Militärgerät ausgebaut, auch durch Zusammenarbeit mit Partnern in der Ukraine. Und drittens gründen wir im Rahmen des Rammstein-Formats eine neue Fähigkeitskoalition für weitreichende Raketenartillerie. Und viertens werden wir auch im Rahmen der Europäischen Union unsere Unterstützung verstärken. Dafür haben wir in dieser Woche in Brüssel sehr wichtige Beschlüsse gefasst. Die Europäische Friedensfazilität erhält 5 Milliarden Euro, um weitere militärische Unterstützung für die Ukraine in diesem Jahr zu leisten. Und die EU-Ausbildungsmission wird gestärkt. Und wir werden Windfall-Profits aus russischen Vermögenswerten, die in Europa eingefroren sind, nutzen, um den Kauf von Waffen für die Ukraine finanziell zu unterstützen.
Und während sich das Weimarer Dreieck also den Kopf darüber zerbricht, wie die weitere militärische Unterstützung der Ukraine aussehen kann, haben in Russland die sogenannten Präsidentschaftswahlen begonnen. Auch wenn es für die 100 Millionen Wahlberechtigten eigentlich keine Wahl gibt. Weil klar ist, der Sieger heißt Wladimir Putin. Frank Eichmann berichtet aus Moskau.
Die Zentrale Wahlkommission forderte am Mittag dazu auf, die Wahlurnen in allen Stimmbezirken des Landes strenger zu bewachen. Zuvor wurde aus mehreren Regionen gemeldet, dass Tinte oder Farbstoffe in die Urnen gekippt wurden. Weitere größere Probleme wurden nicht gemeldet am ersten von drei Wahltagen. Das Ergebnis steht ohnehin fest. Offizielle Vorwahlumfragen sehen Präsident Putin bei etwa 80%. Einerseits genießt er eine hohe Zustimmung, allerdings kann öffentliche Kritik an seiner Politik, insbesondere am Krieg gegen die Ukraine, als Diskreditierung oder Verbreitung von Falschinformationen zu hohen Strafen führen. Zudem stehen die drei Gegenkandidaten auf den Stimmzetteln nicht für wirklich oppositionelle Positionen. Auch wenn Russland betont, internationale Wahlbeobachter eingeladen zu haben, der OSZE wurde die Beobachtung nicht gestattet.
Eine Wahl, die also von vorne bis hinten manipuliert ist. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Nils Schmidt, hat das Ganze demnach auch als Schauveranstaltung bezeichnet. Putin sei der Herr der russischen Politik nach innen wie nach außen, sagte Schmidt im SWR-Tagesgespräch.
Wir müssen damit rechnen, dass unabhängig von einem möglichen Frieden, Waffenstillstand, von Verhandlungen mit der Ukraine, die russische Außenpolitik imperialistisch und aggressiv bleiben wird. Das ist eine Konstante, die über die Ukraine hinausreichen wird. Es wird also in den nächsten Jahren sehr viel darauf ankommen, die Geschlossenheit des Westens, Europas gegenüber Russland zu wahren und europäische Sicherheit gegen Russland zu organisieren.
Weil die Wahl eigentlich eine Farce ist, hat EU-Ratspräsident Michel Putin im Spott deswegen auch schon gratuliert. Auf der Online-Plattform X schrieb er, dass er Putin zu seinem Erdrutschsieg beglückwünsche. Wohlgemerkt, die Wahl endet erst am Sonntag. Von Russland und dem Ukraine-Krieg zum Nahen Osten. Könnte dort vielleicht vorübergehend etwas Ruhe einkehren? Die Hamas-Terroristen bieten Israel nach Agenturberichten offenbar eine Feuerpause von 6 Wochen an. Sophie von der Tann berichtet.
Laut dem Angebot der Hamas könnten während einer 6-wöchigen Feuerpause zunächst israelische Frauen, Kinder, ältere und kranke Menschen freigelassen werden. Im Gegenzug fordert die Hamas die Freilassung von bis zu 1000 Gefangenen aus israelischen Gefängnissen, darunter auch zu lebenslanger Haft Verurteilte. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Bisher hatte die Hamas einen dauerhaften Waffenstillstand als Bedingung gestellt für jegliche Freilassung von Geiseln. Nun solle die Feuerpause eine erste Phase sein, die dann zu einem vollständigen Abzug der israelischen Truppen und einem dauerhaften Waffenstillstand führen solle. Israels Premierminister Netanyahu bezeichnet die Forderungen der Hamas als nach wie vor unrealistisch, kündigte aber an, eine Delegation nach Doha zu schicken, um dort die Verhandlungen weiterzuführen.
Es gab wochenlange Debatten, nun wurde die letzte Hürde genommen. Die EU-Staaten haben mehrheitlich das umstrittene Lieferkettengesetz verabschiedet. Das teilte die amtierende belgische EU-Ratspräsidentschaft mit. Nun muss das Europäische Parlament zustimmen. Jakob Meyer berichtet aus Brüssel.
11 EU-Staaten haben sich enthalten oder noch Vorbehalte geltend gemacht. Trotzdem kam im dritten Anlauf die nötige qualifizierte Mehrheit für das Lieferkettengesetz zustande. Deutschland hat sich bei der Abstimmung der EU-Botschafter wegen Bedenken der FDP enthalten. Italien und Frankreich votierten dafür. Die belgische Ratspräsidentschaft hatte beiden Regierungen noch Zugeständnisse gemacht. So soll das Gesetz für Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten und mindestens 450 Millionen Euro Umsatz gelten. Zuvor lag die Schwelle bei 300 Millionen. Die Firmen werden künftig verpflichtet, auch bei ihren Zulieferern darauf zu achten, dass Menschenrechte eingehalten werden und das Klima geschützt wird.
Deutschland hat sich, wie soeben gehört, bei der Abstimmung enthalten, denn die FDP will beim Lieferkettengesetz nicht mitziehen. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Reaktionen in Berlin, wie Hans-Joachim Viehweger berichtet.
Für Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist das Ergebnis ein Erfolg. Es sei endlich gelungen, eine gemeinsame europäische Lösung für faire Lieferketten zu finden. Das schaffe faire Wettbewerbsbedingungen und sorge für einen globalen Schutz von Arbeitnehmern und Kindern vor Ausbeutung, so der SPD-Politiker. Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze, ebenfalls SPD, erklärte, das Abstimmungsergebnis sei ein Signal der Hoffnung für alle, die unter unfairen Lieferketten leiden. Es helfe auch Menschen, deren Lebensgrundlage durch Umweltzerstörung bedroht sei. Ganz anders fällt die Reaktion der FDP-Seite im Bundeskabinett aus. Der FDP-Vorsitzende, Finanzminister Christian Lindner, sagte, die neue Regelung führe zu praxisferner Bürokratie. Die Vorgaben treffen nicht nur Großunternehmen, sondern würden auch auf den kleinen Mittelstand abgewälzt.
Fokus Südwest.
Nach den Aschermittwoch-Krawallen in Biberach hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen gefunden. Der 45-Jährige aus dem Alb-Donau-Kreis soll Pyrotechnik auf Polizisten geworfen haben. Eine Protestaktion war an diesem Tag so dermaßen außer Kontrolle geraten, dass die Grünen ihren politischen Aschermittwoch aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt haben. Theresia Blömer.
Bei einer Hausdurchsuchung seien bei dem Mann belastende Beweise gefunden worden. Gegen ihn wird jetzt wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Beamte ermittelt. Zuvor war bereits ein 43-Jähriger ausfindig gemacht worden, der die Scheibe eines Regierungsfahrzeugs beim politischen Aschermittwoch in Biberach zerstört haben soll. Das Treffen der Grünen im Februar war wegen der Ausschreitungen abgesagt worden. Laut Staatsanwaltschaft laufen die Ermittlungen weiter, unter anderem mit dem Auswerten von Videos und Fotos.
Es ist zusammengebastelt aus einem Wasserrohr, Fußleisten und Klebeband und bildet ein Hakenkreuz. Ein polizeibekannter Mann steht in Scheuerfeld im Westerwald unter Verdacht, das aufgebaut zu haben. Die Ermittler machen ihn auch für weitere Straftaten verantwortlich. Heike Löser.
Nach Angaben der Polizei habe es eine Hausdurchsuchung bei dem Mann gegeben. Dabei soll sich der Verdacht erhärtet haben, dass der beschuldigte 33-Jährige nicht nur das verfassungsfeindliche Symbol, ein 2 Meter großes Hakenkreuz, aufgestellt hat. Er soll auch für die Hakenkreuzschmierereien an Garagenzäunen und am Buswarthäuschen im Herbst verantwortlich sein. Der Ortsbürgermeister von Scheuerfeld zeigte sich gegenüber dem SWR erleichtert. Sollte damit die Serie von rechtsradikalen Vorkommnissen in seinem Ort aufgeklärt sein, sei das eine gute Sache.
Der Frühling kommt und auf dem Bodensee und auf dem Hochrhein geht's bald wieder richtig los mit der Schifffahrt. Besorgniserregend ist allerdings, dass es im vergangenen Jahr deutlich mehr Unfälle gegeben hat als im Vorjahr. Die Wasserschutzpolizei hat rund 250 Einsätze gezählt, fast doppelt so viel wie im Jahr davor. Esther Läufen berichtet.
Dazu gehören Schiffsbade- und Tauchunfälle. Vor allem die Schiffsunfälle nahmen deutlich zu. Die Seenotretter waren ebenfalls häufiger im Einsatz, weil es mehr Unwetter gab. Sie mussten fast 630 Menschen aus Seenot retten. Auffällig ist, dass sich mehr als die Hälfte der Unfälle im baden-württembergischen Teil des Bodensees ereigneten. Die Zahl der Toten blieb mit insgesamt 11 im Vergleich zum Vorjahr gleich.
Und dann war da noch...
Personalmangel gibt es derzeit in ganz vielen Branchen. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass das südlichste Postamt der Welt auf Goodyear Island in der Antarktis verzweifelt 3 Mitarbeiter sucht. Der Ort mag da leider so manchem potenziellen Bewerber etwas unattraktiv erscheinen. Zu abgelegen und meistens ziemlich frostig. Außerdem müssen Mitarbeitende bereit sein, lange Zeit ohne Telefon- und Internetzugang auszukommen und für die Dauer ihres Aufenthalts ohne fließendes Wasser zu leben. Aber damit nicht genug. Auch das Tätigkeitsprofil ist mehr als ungewöhnlich. Zu den Aufgaben der Poststellenmitarbeiter gehört es nicht nur, Briefe zu sortieren, klar. Nein, sie sollen auch Pinguine auf der Insel zählen. Und das könnte dann wirklich für etwas Beschäftigung sorgen. Denn es gibt schätzungsweise etwa 1500 Pinguine, die dort ansässig sind, in Schnee und Eis.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.